ARD.
Es sind keine guten Zeiten, als Jude in Deutschland zu leben, aber ich habe auch für mich die Konsequenz getroffen, ich lasse mich nicht von einem antisemitischen Mob tyrannisieren. Und wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann hat er das Problem.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Bleib Mensch. Hallo Petra, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Ohne dich geht es ja auch gar nicht. Also wir sind ja hier immer zu zweit. Und diese Folge, die kriegen Sie natürlich auch in der ARD Audiothek. Und ich sag mal so, falls Sie neu bei uns sind, was machen wir bei Bleib Mensch? Ich finde, Petra, neulich hatte ich mal die Idee, wir sind wie so eine Art Gegenrezept oder so ein Gegengift gegen die Verflachung und die Polarisierung und den Hass im Internet. Also wir begeben uns mal wieder in die Tiefe, in die Kompliziertheit mit dem Ziel, dass genau dort Qualität entsteht und die brauchen wir. Und heute brauchen wir auch mal wieder einen Gast. Haben wir immer bei besonders wichtigen Themen, in denen wir uns kein alleiniges Urteil erlauben wollen und können. Und es ist ein Thema, Petra, das wir schon mal hatten. Das ist insgesamt das dritte Mal. Auch im Vorgänger-Podcast habe ich es besprochen. Mit dir ist es jetzt das zweite Mal. Es geht heute um Antisemitismus. Hast du angeregt, dass wir das mal wieder tun? Warum?
Ich wollte das Thema gerne mal in einem Podcast, ohne dass irgendein Gedenktag ansteht oder irgendwo ein Anschlag passiert ist, weil es mir um den alltäglichen Antisemitismus in all seinen Spielarten geht und ich das wichtig finde, jetzt auch nach der Bundestagswahl, in der das Thema ja überhaupt nicht aufgetaucht ist, gute Gründe gibt, darüber zu reden.
Du wurdest neulich zitiert in der größten deutschen Wochenzeitung und zwar mit dem Satz hier: Der offen ausgesprochene Antisemitismus, wie man ihn heute in der Mitte der Gesellschaft findet, wäre so vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Ja?
Das habe ich gesagt. Ich habe auch noch zu anderen Antisemitismusformen was gesagt. Aber in der Tat glaube ich, dass eine der größten Gefährdungen in so einer Normalisierung durch Wiederholung besteht. Das nennt man in der Wissenschaft Normacy Bias. Also wenn man Dinge immer wieder hört und sich daran gewöhnt, dann denkt man tatsächlich, das sei normal in dem Sinne, dass man sich darauf geeinigt hätte, so jetzt reden und handeln zu dürfen. Und das ist ganz fatal, weil man dann irgendwann die Alarmzeichen nicht mehr erkennt.
Ja, und ich würde sagen, nix, um das hier mal auch gleich klarzustellen, nix ist normal in diesem Jahr 2025, in dem wir uns befinden. Und darum wollen wir und müssen wir heute darüber reden mit unserem heutigen Gast, Philipp Peymann-Engel, Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeinde, per Telefon zugeschaltet aus Berlin. Ganz herzlich willkommen, Herr Engel. Hallo.
Hallo, guten Tag, grüße Sie.
Das ist gut, dass wir Sie heute haben. Sie haben ja außerdem ein aufsehenerregendes Buch geschrieben mit einem schonungslosen Titel, der aufrüttelt, ein wütendes Buch. Aber das schieben wir mal so ein bisschen nach hinten, da kommen wir später zu. Ich würde Sie wirklich gerne erst zum Einstieg fragen, ein paar Tage nach der Bundestagswahl. Wie geht es Ihnen gerade in und mit Deutschland?
Erschöpft, wenn Sie persönlich fragen, wenn Sie in politischer Richtung fragen, sehr ambivalent. Also wir haben auf der einen Seite eine rechtsradikale Partei, die AfD, die 20% der Stimmen erhalten hat. Ja, das bedeutet, dass sie 80% der Stimmen, Gottlob, zum Glück nicht erhalten hat. Aber man muss sich vergegenwärtigen, jeder fünfte Wähler hat eine offen rechtsradikale Partei gewählt. Das muss jeden Demokraten im höchsten Maße umtreiben, so auch mich. Das ist der Fall. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in den Monaten oder fast schon Jahren der Ampelkoalition gab es ja schon auch ein großes Unbehagen eben mit der politischen Arbeit der Ampel. Und ja, dieses Unbehagen, das habe ich auch geteilt. Deswegen muss ich schon auch sagen, dass da jetzt gleichzeitig abseits dieses Wahlerfolges der AfD auch, ich antworte jetzt ganz persönlich, auch ein Aufatmen stattfindet, weil ich glaube schon, dass das für dieses Land auch gut ist, dass da jetzt eben eine neue Bundesregierung die Geschäfte übernimmt und hoffentlich politisch, aber auch im Stil persönlich viel, viel bessere Politik machen wird. Und ich glaube, das ist verdammt notwendig, denn wir alle wissen ja, es ist so ein bisschen, hängt wie ein Damoklesschwert über uns, dass es jetzt, oder andersrum positiv formuliert, es muss einen Neuanfang geben, es darf nicht so weitergehen wie unter den in den 3 Jahren der Ampelkoalition, denn die große Sorge ist auch, dass die neue Bundesregierung ja, wenn die sich jetzt auch zerstreiten wird, wie eben die Ampel, dass es dann noch mal mehr in höherem Maße, ja, die AfD 2029 bei den nächsten Bundestagswahlen stärken wird.
Das ist sicherlich das eine große Thema gerade. Dann jetzt auch gefragt für die jüdische Gemeinde insgesamt oder die Gemeinden in Deutschland, für die Sie ja auch sprechen, mit einem anderen, ja, mit dem anderen Teil des Herzens sicherlich gerade in Israel, was dort gerade passiert, wie geht es den Juden in Deutschland damit gerade?
Es sind dramatische Stunden, dramatische Tage und Wochen. Ja, und man muss ja auch schon fast sagen, Jahre. Der 7. Oktober ist jetzt rund anderthalb Jahre her. Also der 7. Oktober 2023 hat alles geändert. Israel ist im Ausnahmezustand, aber auch die jüdische Diaspora ist im Ausnahmezustand. Und dann eben auch, ja, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Die Herzen sind auch in Israel. Wir unterhalten uns heute an einem Tag, wo Baby Kshir, sein Bruder und seine Mutter beerdigt werden. Und wenn ich das ausspreche, habe ich eine Gänsehaut. Wir haben anderthalb Jahre gehofft, dass sie den Hamas-Terror und die Hamas-Geiselhaft überlebt haben. Das haben sie nicht. Sie wurden brutal ermordet, die beiden Jungs. Und ich finde, man muss das so deutlich sagen, insbesondere auch als Journalist, auch wenn es so hart ist, auch wenn es so schmerzt. Die jüdische Gemeinschaft trauert. Ich würde gerne was anderes sagen, aber sie trauert und in einem sehr hohen Maße. Und zugleich haben wir seit dem 7. Oktober die Nachrichten, wie eben Ende vergangener Woche, dass am Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Islamist losgegangen ist, um einen Juden zu ermorden. Es kommt alles zusammen. Es ist ein Ausnahmezustand seit dem 7. Oktober und der hält an.
Ja, vielen Dank, Herr Engel. Petra, was würdest du sagen? Dieser Ausnahmezustand, kommt der eigentlich in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland an? Spürt man das? Fühlt man das noch? Ich meine, das ist auch dieser Krieg der Bilder. Sie haben gerade gesagt, Herr Engel, alles ist anders seit dem 7. Oktober. Jetzt gerade die Bilder von den Geiseln, die lebendig oder tot zurückkehren. Sie haben es gerade gehört, wie emotional Herr Engel ist. Kriegen wir das eigentlich mit oder verschließen wir, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, verschließen wir da die Augen?
Also ich bin ja privat auch eng mit einem Teil der jüdischen Gemeinde verbunden, deswegen habe ich da vielleicht einen etwas zynischeren Blick drauf. Ich habe schon den Eindruck, dass, und das sagen auch jüdische Freundinnen, sie in einer Parallelwelt leben, weil sie bei den hohen Gedenktagen, die wir jetzt im Januar auch wieder hatten, diese großen Daten, wo dann hochritualisiert der Opfer der Shoah gedacht werden, den Bezug auf die Gegenwart überhaupt nicht mehr mitkriegen. Also man denkt, ich sag's mal zugespitzt, mit einer guten Freundin, mit Streichquartett und großen Veranstaltungen übrigens auch in unseren Kirchen an die Opfer der Shoah und hat wenig Kontakt zu den jüdischen Gemeinden jetzt. Wenig Kontakt auch zu dieser Art von Trauer, wenig wahrgenommen, was das bedeutet, wenn Geiseln öffentlich ausgestellt werden, bevor sie dann übergeben werden. Also auch dieses barbarische Moment der öffentlichen Pönalisierung, das wird kaum wahrgenommen. Und es wird auch völlig unterschätzt, dass natürlich viele auch familiäre und freundschaftliche Verbindungen haben zu denjenigen, die entweder ermordet wurden oder jetzt Geiseln sind oder Menschen kennen, die Geiseln betrauern oder vielleicht auch noch hoffen, dass die zurückkehren. Und das ist so eine Daueranspannung, die der Mehrheitsgesellschaft meines Erachtens wirklich entgeht, wenn man sich immer nur auf diese spezifische Art der Auseinandersetzung mit der vermeintlich ach so fernen Geschichte beschäftigt und dann mit der Situation im Gaza aus guten Gründen. Mhm. Aber die Bilder des zerstörten Gaza überlagern die Trauer in den jüdischen Gemeinden.
Muss ich Ihnen so beipflichten, Sie haben das Wort Parallelwelt gesagt. Ja, in der Tat, Parallelwelt. Ich glaube, wir haben auch als Journalisten wirklich ein Riesenproblem. Wir als jüdische Allgemeine, wir berichten ja nach Besten und Gewissen und ausführlich ja über die Folgen des 7. Oktober, gar nicht nur mit Blick auf ja die jüdische Diaspora und mit Blick auf Israel. Natürlich versuchen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten auch das Leid in Gaza abzubilden. Aber Sie haben völlig recht. Also das Leid der israelischen Geiseln im journalistischen Diskurs komplett unterbeleuchtet ist. Das heißt nicht, dass es nicht Formate jetzt wie dieses gibt, wo wir uns jetzt gerade drin befinden. Natürlich gibt es Berichterstattung. Aber im Vergleich zu anderen Themen und auch im Vergleich insbesondere zum Thema Kritik an der israelischen Regierung und auch im Vergleich zum Thema Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen, was mit guten Gründen kritisiert werden kann, soll und vielleicht auch muss, so ist das Thema israelische Geiseln komplett unterbeleuchtet und da haben wir ein Riesenproblem als Journalisten und aber auch in der politischen Diskussion. Also ich kann nur immer wieder erinnern an unsere noch Außenministerin Annalena Baerbock, die nie müde wird, an die israelische Regierung zu appellieren, an das israelische Militär, aber im Vergleich dazu fast gar keine Worte mehr findet zur Hamas, zu dem Iran und dann eben zu den anderen terrorexportierenden Kräften im Nahen Osten. Und das ist eine große Schieflage. Und Sie haben es genannt, Frau Bahr, das ist eine Parallelwelt, in der wir uns als jüdische Gemeinschaft gerade befinden. Und der 7. Oktober ist ja über uns hereingebrochen, aber in einem zweiten Schritt sehen wir, dass da ja die Empathie und das Interesse an unseren Themen und an der Situation schon ziemlich stark unterentwickelt.
Deshalb, Herr Engel, habe ich auch gefragt, wie es so um das Seelenleben der jüdischen Gemeinden in Deutschland steht. Auch vielleicht mal zum Hintergrund auch für die Hörer, für die Hörerinnen. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist die drittgrößte in Europa, wobei auch da war ich sehr überrascht zu sehen, was heißt groß, weil 95.000 Deutsche gehören einer jüdischen Gemeinde an. Insgesamt sind es, glaube ich, 116.000 Juden in Deutschland. Das ist ein prozentualer Anteil von 0,1%. War mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass ich schon dachte, an sich ja schon so fragil, so schützenswert, wenn man nur die Zahlen hört, gerade und dann natürlich auch noch geschichtlicher Hintergrund bei uns in Deutschland. Wir hatten letztes Mal bei dem Thema Rebecca Seidler hier bei uns sitzen, unmittelbar nach dem 7. Oktober, die sagte, nicht nur in Gedanken, sondern man sitzt wirklich wieder auf gepackten Koffern. Und wie ist das, wenn dann, Herr Engel, hatte ich neulich mit meinem 10-Jährigen das Thema, wenn dann bei uns in Deutschland so Demos stattfinden und da gehen sogar mehr als 1 Million Menschen auf die Straße und die halten Schilder hoch und da steht nie wieder ist jetzt. An beide die Frage, Petra und Herr Engel, wie ist das? Ist das... Fühlt sich das gut an oder ist das, ja?
Ja, ich muss sagen, ich habe es mit gemischten Gefühlen verfolgt. Natürlich ist es richtig, gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Natürlich ist das erfreulich, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen mit dem Gefühl, da gibt es jetzt gerade ein Einreißen der Brandmauer und dagegen müssen wir vorgehen als Demokraten, weil da womöglich eine antidemokratische Entwicklung stattfindet. Nur andererseits hätte ich mir sehr gewünscht, dass diese Demonstrationen dann eben auch nach dem 7. Oktober stattgefunden hätten und dann eben auch infolge des 7. Oktobers, denn wir müssen uns doch vergegenwärtigen, dass seit dem 7. Oktober auf den deutschen Straßen die Hölle los ist. Es gibt unter dem Deckmantel der pro-palästinensischen Demonstration, wogegen niemand was sagen könnte und auch niemand was sagen würde, der ein Herz in der Brust hat und Verstand und ein Gehirn im Kopf hat und Verstand besitzt. Nur leider sind das allzu häufig keine pro-palästinensischen Demonstrationen. Als Berichterstatter laufe ich da regelmäßig mit, lesen auch die Polizeiberichte als jüdische Allgemeine und werten die Videos aus. In den allermeisten Fällen, zumindest in Berlin, sind das israelfeindliche und antisemitische Demonstrationen und Demonstrationen, wo terrorverherrlichende Schlachtrufe gerufen werden. Und da hätte ich mir auch dann eben gewünscht, dass unsere Mitbürger sagen, so geht es nicht. Wir als Demokraten gehen da auf die Straße und sagen nein und gehen gegen diese Entwicklung in Deutschland vor. Und das ist so ein Riesengap, den ich da feststelle. Plus darüber hinaus muss ich noch sagen, diesen kurzen Satz, ich bin der Überzeugung, dass Friedrich Merz und die Union eben nicht die Brandmauer eingerissen haben. Ich weiß, das kann man anders sehen. Hatten jetzt auch in der Zeit ein großes Streitgespräch dazu. Aber da jetzt Friedrich Merz und die Union als die neuen Rechtsradikalen darzustellen, das finde ich dann schon, geht sehr, sehr weit an der Realität vorbei und ist dann auch ein bisschen Wohlfall, diesen Petrus auf die Straße zu gehen.
Petra.
Also das eine sind ja die Demos in Neukölln oder an anderen Orten, also in Berlin-Neukölln oder an anderen Orten, wo viele Menschen leben, die eben einen arabischstämmigen oder türkischstämmigen Hintergrund haben. Was ich noch viel beunruhigender finde, ehrlich gesagt, ist, dass der Ort der Universität ja zu so einem Ort geworden ist, wo brutal entdifferenziert wird, bis hin ja auch zum Mordaufruf gegenüber jüdischen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich war eine Weile jetzt gerade in Kanada und habe gesehen, was auch in Nordamerika an den sogenannten Elite-Universitäten teilweise passiert. Und das empfinde ich wirklich als beunruhigend, weil Universitäten der Ort sind, wo rational gute Argumente ausgetauscht werden, wo viele Perspektiven aufeinandertreffen. Die können auch kontrovers sein, auch völkerrechtlich kontrovers. Und natürlich gibt es ja auch Kontroversen innerhalb der jüdischen Community, etwa an den Universitäten in den USA. Aber was ich beobachte, ist so eine Radikalisierung, die mehr ist als einfach nur Rhetorik. Das ist ein israelbezogener Antisemitismus, der aber nicht abstrakt bleibt, sondern sich dann richtet gegen Hochschullehrerinnen, gegen Kommilitoninnen, mit denen man gestern noch eine Examensgruppe hatte. Und das findet an vielen Universitäten seit dem 7. Oktober in einer Weise statt, die eigentlich alles, was für mich die Universität als Ort kritischer Reflexion war, in Frage stellt. Das sage ich jetzt hier einfach mal so.
Absolut. Und ich glaub, es ist sehr wichtig zu ergänzen, dass es gar nicht darum geht, eine Diskussion zu unterbinden an dem Vorgehen der israelischen Regierung oder an dem israelischen Militär. Sie sagen es sehr richtig, Frau Bahr. Die Universitäten müssen die Orte sein, ja, wo auch hitzig diskutiert werden kann, ne, wo leidenschaftlich diskutiert werden kann, auch absolut kontroverse Positionen. Aber darum geht's ja hier gar nicht. Ich glaube, man kann es auch noch mal ganz konkret machen. Im Mai letzten Jahres gab es ja an der FU Berlin eine Besetzung eben, ja, des Universitätscampuses, und ja, man muss nur mal den Polizeibericht lesen und sich die Videos anschauen, die angefertigt wurden von diesen Demonstrationen, und mit Zeugen dieses Vorgangs sprechen. Das waren antisemitische Schlachtrufe noch und nöcher, die dort gerufen wurden. Gegner aus der Sicht der Demonstrierenden wurden gekennzeichnet mit Hamas-Dreiecken. Es wurden justiziable Parolen gerufen, wie From the River to the Sea, Palestine will be free. Und die Universitätsleitung hat sich hinter diese Proteste gestellt. Und im Nachgang gab es einen offenen Brief, das muss man sich mal vorstellen, von über 500 Professoren und Dozenten, die gesagt haben, wenn man solche, ja, Universitätsbesetzungen oder Demonstration unterbindet, ist das ein krasser Einschnitt, ja, in die Meinungsfreiheit und in die Wissenschaftsfreiheit. Und da bin ich dann tatsächlich ratlos. Es geht doch nicht darum, dass dort unliebsame Meinungen unterbunden werden sollen. Es geht darum, Antisemitismus pur zu unterbinden. Denn wenn wir diesen Satz nie wieder und nie wieder Antisemitismus ernst meinen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass solche, ja, hasserfüllten antisemitischen Kundgebungen nicht stattfinden. Ja. Und dass sich Polizei dann auch tätig wird bei Sachbeschädigung, ist doch dann auch irgendwie klar. Und das scheint mir, treffen sich, ob übrigens die Linksextremen mit den Rechtsextremen. Elon Musk sagt bei seinen rechtsradikalen Positionen auch immer, ja, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Sorry, aber doch nicht Meinungsfreiheit für Menschenhass.
Ja, wir kommen auch noch später dahin, was zu tun wäre, um dem Einhalt zu geben. Ich will einfach mal nochmal irgendwie zusammenfassen, was alles gerade an Wellen da zusammenkommt und weshalb Sie, glaube ich, auch sagen, Herr Engel, dass seit dem 7. Oktober sich alles geändert hat. Also das heißt, das ist ja dann relativ neu, dass man gucken muss, boah, wir haben sogar linken Antisemitismus an den Universitäten. Wir haben den rechten Antisemitismus. Wahnsinn, was da im Netz passiert, was da auf X, ehemals Twitter, verbreitet wird, gerade blanker Hass. Dann haben wir den, man sagt immer den eingewanderten Antisemitismus, der mit muslimischen Migranten auch zugenommen hat, auch häufig tabuisiert, wird auch nicht offen und wirklich klar drüber gesprochen, machen wir heute sicherlich auch noch. Und dann, was dann wiederum überlagert wird, das ist so vielschichtig, ist dann wiederum dann der deutsche Antisemitismus. Petra, du hast es vorhin schon gesagt, da alarmiert dich ja vor allem so die Normalität, die das mittlerweile mit sich bringt, weil es, glaube ich, auch wirklich statistisch und empirisch bewiesen ist, dass auch aus der Mitte der deutschen Gesellschaft so dieses Schlussstrichdenken kommt, dass man auch irgendwie denkt, jetzt ist doch irgendwie auch mal gut. Wie, also wenn man das alles zusammen denkt, von allen Richtungen, wie kann man dieses Rad mal verlangsamen, mal stoppen, oder wo würdest du ansetzen, Petra?
ich komme ja aus einem Beruf, der nicht viel hat, außer das Wort. Das gilt ja jetzt für die beiden Gesprächspartner in diesem Podcast im Grunde auch. Ich wäre ja schon froh, wenn es möglich wäre, diese Dinge klar zu benennen. Von mir aus auch gerne zu diskutieren. Ich merke nur, wenn man in bürgerlichen oder sogar großbürgerlichen Wohnzimmern an weißen Damasttisch stecken, bei gutem Porzellan abends die Welt eindunkelt, dass dann teilweise nach dem zweiten Rotwein Dinge ausgesprochen werden, die zutiefst aus dem Raum antisemitischer Stereotypen der letzten 200 Jahre kommen. Also wenn dann ein Anwalt plötzlich darüber resoniert, dass die zwei jüdischen Kollegen, die er getroffen haben, sowieso nur Geld im Kopf hätten oder so. Oder wenn ich in eine Auseinandersetzung gerate um die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, die ich über alles liebe, aber in der es alte antijudaistische Stereotypen gibt, die mit vollem Chor in diese Kirchen gesungen werden. Und zwar musikalisch großartig gekonnt, gehässig, also weil Bach einfach gut komponieren konnte. Und das unkommentiert zu lassen und wenn man dann sagt, wir müssen da mal drüber reden, dann Menschen mit randloser Brille und Partitur unter dem Arm sagen, sie können doch unseren heiligen Bach jetzt nicht kritisieren. Und ich würde eher sagen, das ist meine Aufgabe als Bischöfin, mich dann damit auseinanderzusetzen. Aber das wird nicht nur tabuisiert, sondern es wird dann auch richtig laut und kreischend als abwegig empfunden, daran nochmal zu erinnern. Und das sind nur so zwei Beispiele, die jetzt so gerade in den letzten Wochen so in meinem Alltag auch aufgetaucht sind. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich überlegt habe, entweder der Gastgeber schmeißt den da jetzt raus mit den zwei Rotweingläsern oder ich stehe auf und gehe. Mhm. Das scheint aber dann außer einem großen Unbehagen zu keinerlei Folgen zu kommen. Ich habe mir mittlerweile vorgenommen, nach 3 Minuten und wenn ich dann merke, es gibt auf mein Widerwort nur Getuschel, ich stehe auf und gehe.
Ja.
Aber, und das ist ja noch nicht gerade Zivilcourage, ja. Das ist ja einfach nur in der Perspektive derer, die da sitzen, schlechtes Benehmen. Und selbst das erzeugt bei mir den Druck, war das jetzt klug? Und damit habe ich überhaupt noch nichts wirklich Mutiges getan in meinem Leben. Anders als übrigens mein Teenager-Sohn, der sich eben dann schon an die Seite seines jüdischen Freundes stellt, wenn der keinen Einlass zu einer Party kriegt, weil er einen Davidstern am T-Shirt baumeln hat. Und da bin ich wirklich beeindruckt gewesen zu sehen, dass er sich auf diese Weise entschieden hat, gegen mehrere Kontexte in so einer Peer zu sagen, wenn mein Freund hier nicht reinkommt, dann gehe ich hier auch nicht rein. Mhm. Aber das sind so kleine Momente und es gibt bestimmt 80 Situationen, in denen ich versagt habe, weil ich mich nicht getraut habe, in aller Deutlichkeit was zu sagen. Und das hoch 89 Millionen Menschen.
Ja, Herr Engel, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Buch. Sie haben nämlich, glaube ich, auch deshalb, nehme ich mal an, ein Buch geschrieben, das heißt Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch, weil Sie den 7. Oktober auch so als Nagelprobe politischer und moralischer Haltung in Deutschland sehen und begreifen. Sagen Sie mal, was ist das bisherige Ergebnis dieser Nagelprobe?
Journalisten neigen ja zur Zuspitzung, insbesondere auch bei Headlines. Ich habe jetzt gerade überlegt, ist das eine Zuspitzung? Nein, das ist nicht. In Kurzform müsste die Quintessenz lauten, Deutschland hat versagt, einmal mehr. Es ist keine Polemik. Ich würde auch wirklich gerne was anderes sagen. Irgendwie ist ja meine Rolle seit dem 7. Oktober noch mal umso mehr, ja, bittere Botschaft zu artikulieren. Aber daran, ja, führt leider kein Weg vorbei. Also das Phänomen ist nicht neu, dass viele unserer Politiker, und natürlich gibt es auch Ausnahmen, Gottlob, aber das Phänomen ist nicht neu, dass einige, viele sogar von ihnen an den Holocaust-Gedenktagen dann eben mit betretener Miene und mit bedeutungsschwerer Geste sagen, Antisemitismus darf nie wieder Platz in diesem Land haben und wir stehen an der Seite unserer jüdischen und israelischen Freunde und Brüder und Schwestern und dann an allen anderen Tagen wird dann eben gegenteilig gehandelt, entweder aktiv oder indirekt, indem dann eben ja die Bundesrepublik, beispielsweise jetzt unser Bundespräsident Steinmeier, dem Mullah-Regime in Iran gratuliert zum 40. Jahrestag und ich meine bei dem Iran und ich weiß, wovon ich spreche, meine Mutter ist jüdische Iranerin und ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten sehr stark mit diesem Land. Das ist ein Staat, der antisemitischer nicht sein könnte und das sind ja in Anführungsstrichen nicht ausschließlich Worte, das sind auch Taten, die dahinter stecken. Der Iran ist der größte Terrorexporteur ja im Nahen Osten, gerichtet gegen den jüdischen Staat. Und so, dieser Gegensatz, der hat zwischen Worten einerseits und Handeln einerseits bei unseren Politikern, der hat schon immer, den gab es schon immer, aber ja, nach dem 7. Oktober hat sich das nochmal deutlicher gezeigt. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch Aufgabe von uns Journalisten, Sachen konkret zu machen. Ben hatte jetzt neulich das große Glück, Robert Habeck zum ausführlichen Interview vor den Bundestagswahlen zu treffen. Und ich glaube wirklich, dass er es gut meint mit Israel. Ich glaube wirklich, dass er es sehr, sehr gut meint mit der jüdischen Gemeinschaft. Und trotzdem muss man dann feststellen, dass er derjenige Politiker ist, der das stille Waffenembargo gegen Israel verhängt hat. Und dann eben in dem Moment, wo Israel ein wehrhafter Staat sein musste, weil Israel sich eben in diesem lieben Frontenkrieg befindet, ja, Israel im Stich gelassen hat. Und das sagen die israelischen Politiker und auch in Gesprächen immer unter drei. So, also das ist schon ein starker Gegensatz und das ist schon, ja, sehr ernüchternd. Und ich muss sagen, Sie haben mein Buch angesprochen. Das ist ein unfassbar wütendes Buch. Ich war stinksauer, nicht nur traurig, sondern auch stinksauer in den Monaten nach dem 7. Oktober. Und ich wollte, ja, diesen krassen Gegensatz zwischen nie wieder einerseits und dann eben ja Regierungshandeln andererseits auch wirklich mal ganz ungeschönt aufschreiben, ohne zu übertreiben, aber auch ohne ja zu untertreiben.
Was wäre denn, also ich weiß nicht, wie ist es jetzt aktuell mit der Wut und konnte irgendetwas, was seither geschehen ist, diese Wut ein bisschen verringern oder was bräuchte es, dass Sie als Jude in Deutschland diesen wahnsinnig giftigen Gefühlscocktail nicht mehr jeden Tag leben müssen?
Ich glaube tatsächlich nicht viel, wie nicht selten im Leben oder wie manchmal im Leben. Gibt es da ein einfaches Rezept? Ich glaube, es hängt bei der Sprache an. Ich muss sagen, und das sage ich nicht nur, weil Frau Bahr anwesend ist in diesem Podcast, nach dem 7. Oktober gab es etliche Mails aus den christlichen Milieus an uns und das waren ganz kurze Sätze, wenige Sätze, die aber am Gehirn vorbei direkt ins Herz getroffen haben, wo dann einfach stand, wie geht es Ihnen? Wir können uns vorstellen, wie Ihre Situation gerade ist. Und wir denken an sie und wir stehen an ihrer Seite. Es waren ganz wenige Sätze, die aber ja die Welt verändert haben, zumindest meine Welt, unsere Welt. Ich glaube, es hängt bei der Sprache an, auch bei den politischen Verantwortungsträgern, indem sie ganz klar benennen, was am 7. Oktober stattgefunden hat und aber auch, was infolge des 7. Oktobers auf unseren Straßen stattfindet, nämlich dann eben leider lupenreine antisemitische Kundgebung und ja, dass da dann eben auch, dass dann nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass auch auf politischer Ebene versucht wird, dagegen vorzugehen. Es kann doch, wenn wir bei den Kundgebungen bleiben, nicht sein, dass seit dem 7. Oktober da gegen Juden und gegen den jüdischen Staat offen gehetzt wird. Und nochmal, da geht es nicht um Kritik an dem Regierungshandeln. So, und dass da Sanktionen unterbleiben. Also diese antisemitischen Demonstrationen sind die Regel, nicht die Ausnahme.
Herr Petra, wir hatten neulich in einer anderen Folge, haben wir über Freiheit gesprochen. Wie hältst du es mit mehr Verboten? Sagen wir gegen Organisationen, die islamistisches Gedankengut verbreiten oder dass im Kulturbetrieb keine antisemitischen Projekte mehr gefördert werden. Also das würde ja bedeuten, dass man so ein bisschen Redefreiheit einschränkt, Kunstfreiheit eventuell, vielleicht auch Wissenschaftsfreiheit, weil ja auch dort in dem Bereich so eine rechte Gegenelite sich gerade versucht, in der Geschichtswissenschaft zu etablieren mit völkischem Denken. Widerspricht sich das quasi der Schutz der Juden und Einschränkung von Freiheit?
Ich finde, das ist eine in Deutschland jedenfalls in Teilen deswegen hysterisch geführte Debatte, weil wir nicht mehr unterscheiden können zwischen Meinungsfreiheit und Diffamierung bis hin zu Morddrohung. Und es ist ein Unterschied, ob ich auf deutschen Straßen die Vernichtung eines ganzen Staates und seiner Bevölkerung fordere. Das ist nämlich damit gemeint, wenn man beschreibt, was Israel alles bitte nicht mehr sein soll oder ob man sich kritisch mit einer Regierung auseinandersetzt. Das gilt übrigens auch für die ganzen Debatten um die Kunstfreiheit. Wir haben nämlich schon vor dem 7. Oktober ja einigermaßen erschütternde Entwicklungen etwa rund um die Documenta gehabt, weil da offensichtlich auch gar nicht mehr dechiffriert werden kann, was Antisemitismus ist. Oder noch schlimmer, dass dann Leute sagen, ja hier in Deutschland sind wir besonders überempfindlich, aber es sind ja Künstler und Künstlerinnen aus anderen Kontexten und deren koloniales Leiden müsse man verstehen und das vermittlere sich eben nun mal über solche Bilder. Also auch noch hochkunstvolle Rechtfertigungsversuche für klassische antisemitisch lesbare Stereotypen, die ja, weil sie Bilder sind, etwas machen mit den Hunderttausenden von Menschen, die diese Ausstellung sehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, die Rede von der Meinungsfreiheit mal ein bisschen präziser zu beschreiben. Und natürlich ist es so, dass man im privaten Kontext Leute auch beschimpfen kann, ohne dass sofort der Staatsanwalt kommt. Aber auf öffentlichen Plätzen die Vernichtung eines Staates zu fordern, interessanterweise auch immer nur dieses einen Staates, denn Herr Engel hat ja gerade schon gesagt, die Vernichtung des Iran würde ja niemand fordern. Oder anderer Staaten. Das ist, finde ich, mehr als verlogen und deutet auch darauf hin, dass wir unser Freiheitsverständnis immer gerade so hinbiegen, wie es der Mehrheit gerade passt. Mhm. Und wenn man daran erinnert, dass in unserer Verfassung, ich bin jetzt gar keine Juristin, ist ja klar, aber in unserer Verfassung die Rechte der Minderheiten besonders geschützt werden. Und dann gesagt wird, ja, aber es braucht dieses Ventil, es müsse die Mehrheit in Neukölln oder wo auch immer das einfach auch mal rausschreien, die müssten sich dann das mal von der Seele rufen, dann ist das schon ziemlich zynisch.
Mhm. Herr Engel, würden Sie sagen, also ist es vielleicht sogar so, dass es, wenn man da entschiedener vorgeht und mit mehr Verboten agiert, dass vielleicht gar nicht die Demokratie gefährdet, sondern sie vielleicht sogar eher schützt, weil man eben auch Minderheiten schützen würde?
Das ist genau mein Punkt. Das ist ja so ein argumentativer Pappkamerad, der dort aufgestellt wird. Hier wird versucht, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Hier wird versucht, die Meinungsfreiheit abzuschaffen. Hier werde versucht, ja, Kritik an Israel oder an der israelischen Regierung zu unterbinden. Das ist ja nicht der Fall. Aber wenn, wie jetzt neulich wieder geschehen, bei der Berlinale aufgerufen wird zur Unterstützung der antisemitischen BDS-Bewegung, laut Deutschen Bundestag, antisemitischen BDS-Bewegung, wenn dort gerufen wird, Israel soll ausgelöscht werden, dann müssen wir natürlich dagegen vorgehen und das sanktionieren. Und das ist, ja, wie Sie richtig sagen, nicht ein Einschnitt, ja, in die demokratische Freiheit. Im Gegenteil, das schützt die Demokratie. Und es würde doch auch umgekehrt keiner etwas dagegen sagen, wenn die Berlinale sagt, wir möchten keine weißen Neonazi-rechtsradikalen Künstler aus den amerikanischen Südstaaten hier eine Bühne geben und sie sprechen lassen, damit sie dort ihre Gedanken gegen, ja, den jüdischen Staat artikulieren können, das würde die Berlinale mit guten Gründen, ich will gar nicht das eine gegen das andere ausspielen, da würde die Berlinale doch nie sagen, ja, aber die Meinungsfreiheit, die laden wir jetzt ein. Komischerweise, wenn der Antisemitismus von linker Seite kommt, und das ist noch gar nicht mal die linksextreme Seite kommt, da wird dann die Meinungsfreiheit bemüht. Frau Bahr, Sie haben es erwähnt, da wird man dann, ja, argumentativ, weil es in das eigene Weltbild passt, dann sehr schnell, sehr flexibel. Das darf nicht sein.
Petra, Herr Engel, also wir können schon mal festhalten, da braut sich immer mehr zusammen, der Druck erhöht sich immer mehr. Gleichzeitig beißt sich das so irgendwie immer, finde ich, mit dieser Aussage auch von Politikern oder aus der Politik, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison sei. Ja, das ist ja immer so dieser große Satz. Was das konkret bedeutet, das bleibt übrigens recht unklar. Also eine offizielle Erklärung dazu gibt's nicht. Auch ergeben sich daraus keine zwingenden Folgen, die irgendwie verfassungs- oder völkerrechtlich verankert sind. Allerdings gibt's wohl Bestrebungen, diese Staatsräson auch in die Verfassung mit aufzunehmen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Wir haben jetzt hier keinen Juristen anwesend oder Juristin, der oder die uns das erläutern kann. Aber Herr Engel, wäre das ein Signal, ein gutes Signal in diesen Zeiten?
Es wäre zumindest schon mal das richtige Signal, das auf jeden Fall, ob es wirklich notwendig ist und vielleicht auch juristisch umsetzbar ist, das müssen dann eben die Juristen entscheiden. Sie haben es ja erwähnt, die Staatsräson wird von unseren Spitzenpolitikern immer wieder vorgebracht. Allein schon der gesunde Menschenverstand als Demokrat gibt einem ja vor, dass das nicht nur eine Worthülse sein darf an den Sonntagsreden oder dann eben an den Holocaust-Gedenktagen. Deutschland hat eine ganz besondere Verpflichtung gegenüber dem jüdischen Staat. Und selbst wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte, bei Israel handelt es sich um die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und da müsste doch die Bundesrepublik der natürliche Partner sein und dann eben alles dafür unternehmen, ja, da eben auch dann als verlässlicher demokratischer Partner zu agieren. Das ist leider nicht der Fall. Und ich muss sagen, das ist natürlich immer ein bisschen ein dünnes Eis, wenn Journalisten sich parteipolitisch äußern. Ich habe zumindest die große Hoffnung, dass jetzt ja nach dem Abwahl der Ampel da vielleicht auch eine neue politische Kultur jetzt auch vorgelebt wird, dass dann eben auf der einen Seite nicht länger nur an den Holocaust-Gedenktagen gesagt wird, wir stehen unverbrüchlich an der Seite Israels, sondern dass dann eben auch Israel tatsächlich unterstützt wird. Mhm. Auf dem diplomatischen Parkett ist dann eben, anders als Außenministerin Baerbock, dass sich nicht mehr enthalten wird bei israelfeindlichen Resolutionen und dann eben auch natürlich in militärischer Hinsicht. Denn diese Unterstützung, die ist notwendig bei aller Kritik natürlich auch an der israelischen Regierung und dem Militär. Das ist ja auch klar.
Sie sagten gerade politische Kultur. Ich würde es mal sagen, so quasi ein Bekenntnis. Petra, wir hatten vorhin auch diesen Krieg der Bilder. Und wie kriegt man hin, dass dieses Bekenntnis auch beibehalten wird, wenn es parallel der Hinweis dann doch auch nochmal, wenn es ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes gibt, das besagt, dass die militärische Präsenz Israels in palästinensischen Gebieten völkerrechtswidrig ist. Wie kriegt man das getrennt, dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird, dass man beides im Blick hat, aber eben bei diesem Bekenntnis bleibt?
Also das ist, Staatsräson ist ja eine Pathos-Formel, weil ja wirklich in der Tat keiner weiß, was das genau heißt. Und übrigens noch in viel radikalerer Weise als die Menschenwürde, die ja man da auch nochmal einbeziehen könnte. Mir wäre ja ehrlich gesagt schon viel gewonnen für sowas wie eine politische Kultur, wenn wir wenigstens unverbrüchlich an der Seite der jüdischen Gemeinden stünden, wenn die wieder beschmiert, bedroht und alles Mögliche werden. Denn was da gerade diejenigen, die sichtbar auch Funktionen haben, im Alltag erleben, was ihre Kinder durchmachen, dass die fast alle eine Sicherheitsstufe haben, dass es eigentlich keinen jüdischen Gottesdienst gibt, ohne dass mindestens zwei Mannschaftswagen der Polizei vor der Tür stehen und das oft als Sicherheitsdienst nicht mal reicht. Das ist jedenfalls für meine Welt jetzt als Bischöfin fast noch relevanter als die Frage, was heißt eigentlich Staatsräson? Das würde ich dann erstmal anderen überlassen, aber das hieße ja auch Staatsräson, dass man in einer anderen Weise das einlöst, was man an den Gedenktagen verspricht. Was passiert denn, wenn vor einem Gottesdienst am Schabbes im Grunde dann sofort schon wieder eine Bombenwarnung oder irgendetwas den Gottesdienst verzögert? Was machen denn die Nachbarn damit? Was bedeutet das eigentlich, dass man, wenn man einen Gottesdienst feiert, erstmal abgetastet werden muss, durch mehrere Sicherheitsschleifen gehen muss, damit man dann in Frieden singen und beten kann? Das kann ich mir für meine christlichen Gemeinden gar nicht vorstellen. Und auch das hat einen Normalisierungsgrad erhalten, den ich wirklich erschütternd finde. Und ich war gerade eine Weile in Kanada und konnte gar nicht glauben, dass man da einfach so in jüdische Gemeinschaftshäuser und Synagogen reingehen kann. Mhm. Das wird sich in Kanada leider jetzt auch ändern. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass diese ständige Bedrohung auch im eigenen Land eine Rolle spielt. Und das andere, was ich nochmal sagen würde, Herr Engel, Sie kennen sich ja eben auch sehr, sehr gut aus in der ganzen komplizierten politischen Situation im Nahen Osten. Aber ich finde auch wichtig, daran zu erinnern, dass ein 15-Jähriger, der Jude ist, von seiner Geschichtslehrerin oder seiner Politiklehrerin nicht ständig darauf verpflichtet werden muss, der Nahostexperte zu sein. Das ist einfach ein niedersächsischer Teenager, der in eine Klasse geht und nicht der bessere Versteher der Motive von Ägypten, Jordanien, dem Libanon oder Iran sein darf. Das, finde ich, ist die andere Tücke an diesem Bezug auf Staatsräson und diese besondere Verpflichtung für den Staat Israel. Dass der Eindruck entstehen muss, dass man sich auch immer und permanent rechtfertigen muss, als Jude hier in Deutschland für das, was an einer ganz anderen Ecke passiert.
Ja, ich kann viel damit anfangen, was Sie sagen. Es ist, seit dem 7. Oktober sind wir natürlich auch immer wieder auch dann in Markus Lanz Talkshows eingeladen bei Hart aber fair. Insbesondere bei Hart aber fair gab es ja dann die Situation, ja, wo ich dann eben versucht habe, wirklich auch zu erklären, was für ein Hintergrund ist das? Ist es denn wirklich so, ja, dass die Israelis einfach blindwütig, das war ja immer die Zahl, 45.000 Palästinenser im Gazastreifen als Strafe abschlachten, und habe dann versucht, einfach sachlich da reinzubringen. Erstmal sind das die Zahlen der Hamas, und Israel muss sich gegen den Terror der Hamas wehren. Und natürlich hat Israel wie jeder Staat in der Welt auch das Recht dazu, über das Ausmaß und die Angemessenheit der Reaktion kann und muss man vielleicht auch streiten, aber so, da habe ich versucht, in den Diskurs die Basics einzuspeisen, mit der Konsequenz, dass dann eben eine Influencerin, ja, Inisha Armani auch eingeladen wurde, die dann einfach dauerschreit und dann eben das bessere Argument im Zweifel eben nicht mehr gilt, sondern derjenige, ja, der dann am lautesten schreit vielleicht. So, das, ich kann sehr viel anfangen damit, was sie sagen, weil, ja, wir natürlich auch schnell in die Rolle dann eben, ja, der Nahostexperten als Juden gedrängt werden. Auf der anderen Seite, das ist ein klassisches Dilemma vielleicht. Auf der anderen Seite haben wir den Eindruck, dass es dann da vielleicht auch, ja, wir haben die Größe der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland angesprochen, nicht viele andere Menschen gibt, die unsere Sicht auf die Dinge schildern können. Das ist ein Dilemma, das ist eine absolut unbefriedigende Situation. Ich habe da tatsächlich keine abschließende Antwort.
Aber ich würde für mich festhalten, dass, weil ich diese Frage eben auch gestellt habe, dass wir trotz des Krieges der Bilder, trotz des Krieges im Gazastreifen, dass wir gerade jetzt bei all dem, was das mit sich zieht und was passiert, das Bewusstsein nicht verlieren, sondern im Gegenteil wieder aufbauen und sensibilisieren dafür, für den Schutz der Juden in Deutschland und in Israel. Das ist ja auch Ziel der heutigen Folge gewesen, Peter. Du hast gesagt, nicht immer an den Gedenktagen, sondern das einfach mal so setzen, weil es so dringend ist und so ein Thema ist. Und für mich vielleicht ein Fazit, mal gucken, ob Sie da mitgehen, Herr Engel, oder auch du, Petra, dass das Schicksal der Juden nicht nur historisch mit unserem eng verbunden ist, sondern auch brandaktuell in diesen Tagen, diesen Wochen, diesen Monaten, weil ohne Schutz der Juden, ja, vielleicht zugespitzt formuliert, keine funktionierende Demokratie sogar bei uns in Deutschland, beziehungsweise in dem Grade, in dem wir die Juden nicht schützen können, können wir auch die Demokratie schwer schützen und aufrechterhalten.
Jedenfalls ist das ein Lackmustest. Mhm. Und das andere, was mir wichtig ist, jetzt auch als jemand, die eben für eine Religion steht, ganz viele Menschen haben ja überhaupt keine Ahnung über aktuelles jüdisches Leben. Auch das wird ja eher durch Bilder von TikTok geprägt und durch auch antisemitische Stereotypen, muss man sagen, bis in die Geschichtsbücher immer noch, als die Lebenswirklichkeit derer, die ja auch nur zum Teil ganz eng in der jüdischen Gemeinschaft sich treffen. Manche haben da ja auch so eine Halbdistanz zu, wie ja auch alle möglichen anderen Leute eine Halbdistanz zu allem Möglichen haben. Also das ist eben auch keine homogene Gruppe, sondern da gibt es ganz viele Lebenswelten, auch ganz viele Vorstellungen von gelingendem Leben. Da gibt es religiöse, aber auch antireligiöse und kulturelle Bezüge, sich einfach mal dafür zu interessieren, was macht die jüdische Gemeinschaft in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt eigentlich? Was brauchen die? Wie kann ich die unterstützen?
Mhm. Ja, finde ich ein guter, also Aufklärung auch. Und Herr Engel, vielleicht an Sie so abschließend noch die Frage, Sie, der Sie in Berlin leben, Herausgeber einer jüdischen Zeitung sind, was müsste passieren, dass Sie, weil wir das vorhin hatten, auf gepackten Koffern sitzen? Was müsste passieren, dass Sie sagen, ich muss hier weg?
Ja, also wir unterhalten uns heute auch an einem Tag, wo wir in der Online-Ausgabe und morgen in der gedruckten Ausgabe ein Interview veröffentlichen mit Hanna Weiler. Hanna Weiler ist die Präsidentin der JSUD, der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Und sie spricht sehr, sehr deutlich in diesem Interview. Die Headline wird sein, das geht nachher online, die Überschrift wird lauten, ich werde Deutschland verlassen oder ich verlasse Deutschland. Sie hat für sich die Konsequenz gezogen, insbesondere auch aus den letzten 2 Jahren, dass sie sich als Jüdin von der Mehrheitsgesellschaft tatsächlich auch ein Stück weit alleingelassen fühlt. Man darf da nie generalisieren. Es gibt etliche Leute, die an unserer Seite stehen und die uns verstehen und die uns unterstützen als Demokraten, und das hat Frau Bahr korrekt angesprochen, es geht ja gar nicht nur um uns oder nicht ausschließlich um uns. Ich glaube, jede Demokratie hat ein Problem, wenn eine Minderheit nicht in Frieden und in Freiheit in dem Land leben kann, wie alle anderen Bürger auch. Ja, ich will sagen, es gibt schon den einen oder anderen, der wirklich sagt, es ist mein Land, Deutschland, aber ich halte es nicht mehr aus, ich muss zumindest für ein paar Jahre raus, so. Ich muss sagen, ich lebe aus privaten Gründen seit 1,5 Jahren die Hälfte der Woche in der Schweiz, pendel sehr, sehr viel zwischen der Schweiz und Berlin und anderen deutschen Städten hin und her. Und ich muss ja auch hier traurigerweise sagen, dass es verdammt gut tut, auch mal dieses Land zu verlassen, Deutschland, und eine andere Realität zu haben, in eine andere Realität einzutauchen. Ich sehe das, wenn ich in Zürich lande, das sind nicht nur, es ist dann nicht nur so, dass auf einmal die Steckdosen funktionieren, anders als am BER, konsequent alle gar nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Es ist auch so, dass einfach, ja, das Sicherheitslevel oder das Sicherheitsgrund, das Sicherheitsgefühl als Jude einfach um ein Vielfaches höher ist. Ich glaube, ja, in meinem Fall, dass meine Entscheidung ist, ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin genauso Deutscher wie jeder Deutsche auch in diesem Land. Und ja, es sind keine guten Zeiten, als Jude in Deutschland zu leben, aber ich habe auch für mich die Konsequenz getroffen, ich lasse mich nicht von einem antisemitischen Mob tyrannisieren. Und wenn jemand ein Problem mit mir hat, jemand ein Problem mit uns hat, dann hat er das Problem. Also wir werden da nicht nachgeben. Ich zumindest werde da nicht nachgeben.
Und deshalb habe ich das ans Ende dieser Folge gesetzt, diese Frage, das als Appell, weil wir auch nicht nachgeben dürfen und wir müssen auch kämpfen, Petra.
Ja.
Wir alle. Ganz herzlichen Dank, Herr Engel, dass Sie heute uns geholfen haben und weiterhin bei Ihrer Arbeit viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Und Petra, wir hören uns bei der nächsten Folge von Bleib Mensch. Wir sind sehr gespannt, was Sie zu dieser Folge zu sagen haben. Schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an bleibmensch@ndr.de. Diese Folge gibt's natürlich wie immer auch in der ARD Audiothek. Und noch einen Tipp gibt's ja von mir immer, dann doch auch gerne reinhören in Das Leben danach, das Attentat von Halle. Der antisemitische Anschlag von Halle, der hat ja das ganze Land erschüttert und bewegt. Warum ist das passiert? Wie war das möglich? Was sind die Konsequenzen? Im Podcast Das Leben danach, das Attentat von Halle von MDR Sachsen-Anhalt erzählen Marie Landes und Roland Jäger die Geschichte hinter dem Fall noch einmal ausführlich, angefangen vom Tag des Attentats über die Ermittlung und den Prozess bis zum Urteil und dem danach. Und darum ging es ja heute auch hier bei uns, auch in der ARD Audiothek. Und wir hören uns auch sehr bald wieder.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.